Hafners CX Podcast.
Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Hafners CX Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit den CX-Trends des Jahres und welche Auswirkungen sie auf das Design und die Vermarktung von Software für Kundenmanagement haben. Grund genug für ein gutes Gespräch. Bei mir ist Markus Brunold, CEO von BSI, Business Systems Integration aus Baden in der Schweiz. Hallo Markus.
Hallo Lins.
Markus, wir kennen uns ja auch irgendwie schon seit Urzeiten. Jetzt habe ich das heute nochmal nachgeguckt. Du bist seit 22 Jahren bei BSI. Wie bist du eigentlich zur BSI gekommen?
Ja, durch Zufälle, wahrscheinlich so wie es häufig ist. Ich habe Informatik studiert. Und da gab es eine Recruiting-Messe, da war BSI auch da. Und dann bin ich mit Chris und Jens ins Gespräch gekommen und dachte, ja, das tönt noch spannend. Und habe mich dann beworben bei BSI. Und zum Glück wurde ich auch aufgenommen und durfte so bei BSI starten als Entwickler, habe programmiert. Durfte dann aber eher so ein bisschen Richtung Projektleitung gehen. Das hat mir, glaube ich, besser gelegen. Ich glaube, die anderen waren auch froh, dass ich eher Projekte geleitet habe, also entwickelt habe. Mhm. Und so ging mein Weg weiter, durfte dann mehr Vertrieb machen und jetzt ja seit ein paar Jahren auch als Geschäftsführer von BSI.
Ja, Jens und Chris sind ja quasi Gründungspartner, wenn ich das richtig verstanden habe, von BSI. Vielleicht sollten wir erstmal so ein bisschen erzählen, wer ist BSI überhaupt und was macht ihr?
Ja, genau. Richtig. Also Jens und Chris haben die BSI gegründet. Wir waren eine Abteilung der ABB in Baden, haben damals schon Software gemacht. Genau gesagt, sogar eigentlich schon CRM. Damals hat man natürlich nicht von CRM gesprochen. Damals war das so ein Opportunity Management. Kannst du dir vorstellen, ja, also so Lead Management gemacht. War aber, glaube ich, die erste Windows 3.1 Lösung. Und die ABB hat damals entschieden, dass es nicht ihr Kerngeschäft ist, Software zu entwickeln. Und so hatten wir die Chance, oder so hatten die Kollegen die Chance, die BSI zu gründen in Baden. Und das war dann der Start der Geschichte.
Ja, großartige Geschichte, wenn man sich sieht, ansieht, wie das sich entwickelt hat so über die letzten 10 Jahre. Du bist jetzt seit 10 Jahren CEO von BSI, also das Jubiläum dieses Jahr. Wenn man sich so vergleichbare Softwareunternehmen anschaut, das ist ja eine Ewigkeit. Was hat sich denn so in diesen 10 Jahren eigentlich so geändert und wie realisierst du solche Veränderungen?
Ja, also es ändert sich natürlich wahnsinnig schnell, das ist schon extrem. Und gerade jetzt, wenn ich ja vorher die Geschichte von ABB erzählt habe, quasi von der Start der BSI, dann war das so ein einfaches Lead-Management. Und heutzutage sind das ja sehr, sehr große Lösungen, die komplett alles abdecken, alle Abteilungen reingreifen, vom Vertrieb, vom Marketing, Kundendienst, unterstützt werden mit den ganzen AI-Technologien. Zusammengefasst, ich glaube, es wurde viel, viel größer und durchgängiger, die Software, und automatisierter natürlich auch. Aber es ist schon so, die Möglichkeiten sind natürlich einfach jedes Jahr unglaublich viel größer geworden. Und das ist aber auch das Spannende an der Arbeit, oder die Veränderung.
Ja. Ich stell mir immer die Frage, kommt so eine Veränderung durch die Software oder wird das getrieben vom Markt oder von den Kunden? Wie funktioniert das bei euch? Also das ist für mich als Außenstehender immer so ein ganz spannender Prozess.
Ja, das ist sicher alles der Fall. Also selbstverständlich beobachten wir, wie auch alle anderen, die Marktveränderungen sehr genau und was hat das für einen Einfluss auf wohl unsere Kunden und somit auch auf unsere Software. Natürlich schaut man auch über den Tellerrand hinaus, was machen die Kollegen und Wegbegleiter und Mitstreiter. Aber ganz ehrlich und im kleinen Raum darf man das vielleicht hier erwähnen, ist es vor allem eigengetrieben. Weil die Leute, die bei BSI, also die BSIlerinnen und BSIler, die lieben Veränderung. Das ist sicher auch ein bisschen der DNA eines Softwareentwicklers und einer Softwareentwicklerin. Man will immer was Neues bauen und immer neue Technologien ausprobieren und testen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch als BSI, als Unternehmen, dass wir spannende Arbeit bieten können. Und wenn du Software programmierst, heißt spannende Arbeit halt Veränderung, immer wieder was Neues. Yeah. Oder wenn du quasi so 10 Jahre alte Technologie einsetzen würdest, dann werden die Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich nicht bei BSI bleiben. Das heißt, die vielleicht etwas unverblümte Antwort ist, dass der größte Druck eigentlich fast intern kommt. Wenn du spannende Arbeit haben willst,
super.
Wollen wir uns permanent verändern. Und was mich schon beeindruckt, also wir machen ja jedes Jahr auch Umfragen logischerweise intern, dass du etwas auch Tendenzen oder Bewegungen beobachten kannst. Und in einem Unternehmen zu arbeiten, das unter den Top 3 Ergebnissen, also Top 3, was gefällt dir am meisten bei BSI, Veränderung ist, finde ich super. Man stell dir mal vor, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo sich alle freuen über Veränderungen und das quasi als Top-Ergebnis kommt, was gefällt dir am besten im Unternehmen, bin ich sicher, ob das andere große Unternehmen auch so haben, dass es dann auch heißt, ja, Veränderung ist super, oder? Oft ist das ja eher negativ behaftet, aber in dem Fall nicht. Und das ist sicher ein Privileg, was wir hier haben als, als Softwareentwickler, und ich war ja zumindest auch mal einer, dass wir unser Hobby zum Beruf machen dürfen. Das ist so quasi häufig, dass ich sage, oder? Weil ich kenne das vielleicht auch, wenn du im Umfeld jemanden kennst, der auch Programmierer ist, oder? Dann denkst du auch, wieso kann der nach der Arbeit nach Hause kommen und immer noch am Computer sitzen? Ja, weil es sein Hobby ist, es ist seine Leidenschaft, er kann nicht anders. Und das gesagt, ist es halt einfach wichtig, dass du aber auch eine Umgebung bieten kannst als Unternehmen, das halt Veränderung hat, das neue Technologien hat, das aber auch Spaß bei der Arbeit ermöglicht. Und vor allem, oder ich sage häufig, stell dir mal vor, dein Hobby wirst du ja auch nicht in einem Verein oder Turnverein oder was auch immer verbringen, wo du die Leute nicht magst, wo das Umfeld einfach nur blöd und mühsam und so ist, oder? Und deshalb ist, glaube ich, gerade Kultur in einem Unternehmen, in einem Softwareunternehmen etwas extrem Wichtiges. Also sicher für jedes Unternehmen, aber bei uns ganz bestimmt extrem wichtig.
Ja, zeigt sich ja auch ein bisschen in eurem Wachstum. Ist das Wachstum nun positiv für Veränderung und Kultur oder hat das auch negative Seiten?
Ja, Wachstum ist immer eine Herausforderung. Oder wie kannst du eine Kultur aufrechterhalten oder weiterentwickeln mit zum Beispiel jetzt schlichtweg mehr Leuten? Und das ist tägliche Arbeit, ganz ehrlich gesagt. Und wahrscheinlich auch täglich harte Arbeit. Da musst du dich immer dahinter fragen, was braucht es noch oder wo können wir uns auch verändern, damit wir eine Kultur aufrechterhalten können oder eben auch verändern können. Zum Beispiel, das war mitunter ein wichtiger Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen mehrere Standorte haben. Dass du quasi halt pusht. Oder wir haben ja für 500 BSIlerinnen und BSIler, die wir mittlerweile sind, haben wir 9 Standorte. 4 in der Schweiz, 5 in Deutschland. Das kann man sagen, ist ja viel zu viel. Denke ich, ja, nein, eben nicht, weil das ist zum Beispiel ein Teil, nur ein kleiner, aber ein Teil der Strategie, zu sagen, nein, eben, da kannst du wie so eine Subkultur quasi bilden, halt am Standort in München und einen in Düsseldorf. Und so halt versuchen, deine Kultur aufrechtzuerhalten.
Ja. Jetzt habe ich gesehen, ihr habt sogar ein Pop-up Location in Luzern, habe ich wahrgenommen. Super, wie kam es dazu?
Ja, ist halt auch Teil einer Recruiting-Strategie. Wir wollen nahe bei den Kunden sein, aber eben auch nahe bei neuen Erfolgsfaktoren vom BSI. Yeah. Gerade auch um die Attraktivität eines Büros, eines Standorts, ist es, glaube ich, also die ist wichtig, dass so eine Attraktivität da ist, weil gerade in Zeiten, wo man auch gerne im Homeoffice etc. ist, glaube ich, ist es wichtig, dass aber die Begegnungsstätte Büro quasi wirklich auch die Kreativität und die Innovativität kann unterstützen. Und so versuchen wir halt auch zum Beispiel in einem Pop-Up-Office in Luzern zu schauen, ist das für uns ein spannender Standort? Finden wir da neue Erfolgsfaktoren, die gerne halt in Luzern ins Büro kommen würden? Und wir haben eigentlich unsere Standorte immer so ausgesucht, lebenswerte, tolle Städte, wo junge Leute gerne leben und arbeiten, weil wir primär auch darauf fokussiert sind, dass wir neue Erfolgsfaktoren vom BSI direkt ab Hochschule gewinnen. Also das ist so quasi 95% unserer Neueinstellungen sind direkt ab Hochschule.
Ach toll, also was ich besonders toll finde, ist, dass du von Mitarbeitenden als Erfolgsfaktoren sprichst. Das gefällt mir schon mal ausgesprochen gut,
ganz ehrlich gesagt, ich finde Mitarbeiter nicht cool. Also gefällt mir irgendwie nicht so. Ich kann auch manchmal so sagen, warum. Ich finde es eben ein bisschen so abschätzig, aber ja, das ist vielleicht ein persönlicher Touch oder Meinung.
Nö, finde ich ja großartig. Ich meine, so setzt man natürlich dann auch selber die Trends. Und da sind wir so beim Thema Trends. Ihr fördert ja auch seit Jahren den von Harald und mir erstellten CX-Trendradar. Wenn du dir das jetzt so anguckst, dieses Universum von ganz verschiedenen Einflussfaktoren, People, Process, Technology, was ist denn so aus deiner Sicht für BSI in den nächsten Jahren am wichtigsten?
Ja, ich glaube, es geht hier auch um den gesamtheitlichen Ansatz. Also viele unserer Unternehmen, die schreiben sich ja Kundenzentrierung auf die Fahne. Yeah. Und ich glaube, das machen sie auch, gerade auch sehr viele sagen wir, Initiativen intern, wie kann man konzentriert denken und Prozesse aufsetzen und so weiter und so fort. Und wir sehen unseren Beitrag darin, dass wir die Software dazu bieten können, diese Konzentrierung wirklich auch quasi im Unternehmen umzusetzen. Es braucht natürlich viel Kultur und Werte und Mindset, aber es braucht eben auch Software. Und diese Konzentrierung ist unseres Erachtens nur möglich, wenn das halt durchgängig ist. Für alle Kanäle, alle Vertriebswege, alle, aber auch Inbound-Kanäle, sei es das Kundendienst zum Beispiel, muss es durchgängig sein und viel mehr aus Kundenperspektive gedacht. Yeah. Weil ich denke jetzt mal, so viele klassische CRM-Lösungen sind sehr operativ angehaucht oder für interne operative Prozesse. Wie macht man jetzt eine Kontoeröffnung oder einen Antragsprozess oder Schadenleistung? Das brauchen wir alles auch, klar. Aber der nächste Punkt ist schon eher aus Kundensicht gedacht. Was sind denn eigentlich die Erlebnisse oder die vielleicht auch Lebenssituationen, die unsere Kunden gerade haben und wie will ich jetzt als Unternehmen, als Versicherung, als Bank darauf reagieren oder aber auch agieren? Und du kennst vielleicht unsere Geschichte, dass wir ja quasi unsere Customer Journey Tool haben wir ganz zu Beginn mal Studio genannt. Das heißt so nicht mehr, aber hieß mal Studio. Und die Analogie fand ich noch spannend, weil es geht darum, dass, glaube ich, ein Teil des Trends wirklich auch dieses Customer Journey Management ist aus Kundensicht gedacht, dass wir einen guten Film drehen. Ein Film, der einen Spannungsbogen hat, vielleicht Höhepunkte hat, vielleicht hat es auch mal Tiefpunkte, aber hat vor allem auch viele Emotionen drin und eine Geschichte erzählt. Und wenn ich jetzt aus Kundenoptik, also einer Versicherung, Bank überlege, was für eine Geschichte oder was für Geschichten möchte ich eigentlich erzählen, und das möchte ich natürlich mit Software automatisieren. Ich brauche dazu Autoren. Autoren, die mir Geschichten schreiben im Unternehmen. Und das ist nicht klassisch Vertrieb, das ist nicht klassisch Kundendienst. Das ist eben aus Kundenoptik gedacht, auch über alle Kanäle hinweg. Und natürlich brauche ich auch Regisseure, die das Ganze dann orchestrieren, die die Planung machen, Technik, die ganzen Customer Journeys aufmalen und natürlich aber auch Akteure, die die Umsetzung machen. Seien das vielleicht Vertriebsleute, seien das vielleicht aber auch Backoffice-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also sprich, Unternehmen brauchen Autoren und damit wir diese Kundenzentrierung umsetzen können, braucht Software, braucht es Automatisierung und vor allem aus Kundensicht gedacht, was sind eigentlich die Lebenssituationen, die da sind und was für eine Geschichte möchte ich als Unternehmen erzählen.
Ja. Haben die Unternehmen heute genug gute Autoren? Findet man die einfach oder ist das etwas, was man vielleicht auch mehr ausbilden müsste? Ich frage da jetzt auch mal so aus der Hochschulperspektive.
Ja, ich glaube, es ist beides. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Unternehmen eigentlich genügend gute Autoren haben. Aber wahrscheinlich sind sie sich dem noch nicht ganz so bewusst. Die Ausbildung, jetzt aus Hochschulperspektive, wie man so etwas vielleicht systematisch angeht, so Geschichten zu erzählen, ich glaube, das ist tatsächlich ein spannender Punkt. Den würde ich sehr unterstützen. Was wir aber häufig auch sehen, dass es eben auch organisatorische Fragen sind. Oder wo ist so ein Autor organisatorisch aufgehängt in einem Unternehmen? Es ist halt, wenn du es im Vertrieb organisierst, dann wird es halt sehr vertriebslastig, die Geschichte, ganz automatisch. Oder sehr marketinglastig. Und die Vision sollte aber eher sein als Kundenzentrierungsoptik, es ist ja ein gesamtheitliches Bild. Und ich will ja nicht die interne Abteilungsstruktur quasi meinem Kunden drüber ziehen, sondern ich will das eher gesamtheitlich angehen. Also ich denke, Enabling, Methodik etc. finde ich sehr spannende Idee. Aber andererseits eben auch eher ein bisschen Ratgeber im Sinn von, wie sollte so etwas organisatorisch aufgehängt sein.
Ja, es ist ja spannend, dass du sagst, vertriebslastig, marketinglastig. Was da häufig auch vergessen ist, ist der Kundenservice. Nicht? Also, dass die Journeys natürlich auch nicht zum Ende gedacht werden, bis zum Ende gedacht werden oder auch Service als Auslöser für eine neue Geschichte. Also auch die Frage, was passiert denn, wenn ein Kunde eine Frage hat, was läuft denn da ab und wann ist die Story eigentlich zu Ende? Ist die wirklich zu Ende, wenn der Kunde dann im Contact-Center aufhängt oder den Chat beendet oder geht diese Story noch weiter? Also das finde ich ja auch nochmal spannend.
Ja, und den Kundendienst auch mehr zu involvieren. Also ich bin mal jetzt das Böse jetzt. Oder? Also ich glaube, viele Unternehmen versuchen immer noch den Kunden möglichst vom Kundendienst fernzuhalten. Also bitte ruf ja nicht an oder bitte schreib ja kein Mail. Und möglichst versteckt die Nummer so gut wie möglich oder E-Mail, dass der Kunde ja nicht kontaktiert, weil die internen Aufwände zu hoch sind. Mit den neuen Technologien und Möglichkeiten, die da sind, wäre es eigentlich noch ganz spannend, wenn es einen Mindset-Wechsel gäbe. Bitte ruf an, lieber Kunde. Bitte schreib uns ein Mail, weil wir können es ja dann automatisieren im Hintergrund und das wird nicht mehr so teuer sein. Ja. Und da, mit dem Mindset, den Kundendienst auch viel mehr zu integrieren, wirklich in die ganze Customer Journey. Ja. Sei das nur Beziehungsmanagement, einfach nur Danke sagen. Sei das vielleicht aber auch vertrieblich. Mhm. Lieber Kunde, ich hätte dir noch eine Idee für deine Situation. Könnten wir über ein Angebot sprechen? Oder auch, ich habe gesehen, lieber Kunde, dass du jetzt ja eingeladen bist für den Event. Können wir noch was tun für die Vorbereitung? Also viel, viel mehr integrieren tatsächlich, wie du sagst. Ja. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen in der Welt, dass Kundendienst teuer ist und aufwendig. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht mehr so.
Das ist mit Sicherheit, also da gebe ich dir durchaus recht. Also was ich immer wahnsinnig finde, ist, dass Unternehmen heute natürlich sehr, sehr viel Geld in Marktforschung beispielsweise investieren, auf der anderen Seite aber im Kundenservice sparen wollen. Nicht? Also das heißt, in der Marktforschung adressieren sie Leute, die kein Problem haben und auch nicht darüber reden können, während sie die Probleme, die Kunden, die Probleme haben und darüber reden wollen, dann möglichst kurz halten wollen. Das ist ja ein bisschen schizophren irgendwie alles in allem.
Ja, absolut, ja. Ja. Ja, und schlussendlich, also du musst glückliche Kunden haben und für das brauchst du auch einen exzellenten Service und nicht einfach nur einen guten, sondern einen exzellenten Service.
Wenn wir uns so das Customer Journey Management angucken, ihr seid ja in Fokusbranchen organisiert, organisiert euch nach Communities und ist das Thema Journey Management für alle Fokusbranchen gleich oder gibt's da wichtige Unterschiede? Vielleicht erzählst du mal unseren Hörern, was ihr für Fokusbranchen habt und wie die so aufgebaut sind und wo du so auch Unterschiede siehst momentan in den Branchen.
Also wir hatten uns vor Jahren entschieden, dass wir uns auf Branchen fokussieren möchten und unsere Produkte in einer quasi sogenannten Branchenausprägung auch anbieten können. Das ist für Banken, für Versicherungen und für einen Retail-Bereich, sage ich mal so, der eben auch sehr stark kundendienstlastig ist. Wir sind jetzt auch gerade eine neue Branche am Testen. Das sind, wir nennen das Energy and Utilities, im Wesentlichen vor allem auch Stadtwerke, zum Beispiel in Deutschland. So, und was haben diese Branchen gemein? Das ist kein Fachbegriff, aber wir nennen das gerne, die brauchen eigentlich so eine B2C-CRM- und CX-Lösung. Und was meinen wir damit? Also es ist halt quasi, oft ist es ja ein Privatkundengeschäft. Das bedeutet Masse. Und ich habe Millionen von Kunden. Und wenn ich Millionen von Kunden betreuen muss und einen guten Service bieten muss, dann braucht das sehr viel Intelligenz in den Systemen, es braucht sehr viel Automatismen in den Systemen, es braucht viel Prozesssteuerung, es braucht eben auch durchgängige Prozesse von Kundendienst, Marketing und Vertrieb rein. Oft sind es auch beratungswürdige Produkte, Versicherungen, Banken, braucht auch Vertrauen.
Yeah.
Und das haben diese Fokusbranchen gemein und entsprechend sind die Customer Journeys vom Grundsatz her ähnlich, im Detail natürlich sehr, sehr unterschiedlich, klar.
Yeah.
Und ich glaube, gerade im Bereich Retail vielleicht da noch etwas weiter sind schon, weil auch gerade ehrlich gesagt der Kostendruck in den letzten Jahren sie auch dazu genötigt und gezwungen hat, sehr effizient zu automatisieren. Aber auch sehr kundenfreundlich zu automatisieren, weil sonst geht der Kunde einfach woanders hin. Punkt, da kann er relativ schnell wechseln.
Ja, im Retail fällt natürlich auch auf, dass sie einen ganz wichtigen Touchpoint haben, nämlich eine Kasse. Nicht? Also du hast irgendwie so ein Checkout, also nicht nur in einem Online-Store, sondern auch in einem ganz physischen Store hast du eine Kasse und die spielt ja eine ganz große Rolle eigentlich auch für das Thema Custom Experience respektive auch Kundenbeziehungsmanagement.
Das ist ein ganz wichtiger Touchpoint und übrigens auch ein wunderbares Beispiel, wenn wir hier von Omnichannel reden. Also dass an der Kasse die Kassen oder der Kassenmitarbeiter den Kunden an der Kasse sieht, also sprich alle Kundendaten, letzten Bestellungen, was er online sich angeschaut hat, was vielleicht die Empfehlung wäre oder dass er auch an der Kasse zum Beispiel ein Stück zurückgeben kann, was er online bestellt hat. Gar nicht so einfache Prozesse für einen Retailer. Das ist Omnichannel, weil Kasse ist definitiv ein sehr, sehr interessanter und wichtiger Touchpoint, der übrigens auch gar nicht mehr so stationär ist. Also nicht jetzt nur die physische Kasse, sondern natürlich auch auf der Fläche, in dem vielleicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rumlaufen da mit Handhelds oder mit iPhones und da direkt auch die Kassenabwicklung zum Beispiel auf der Fläche machen können.
Ja. Muss ich aber wahrscheinlich auch von Seiten Mitarbeitenden noch eine Menge ändern, so wenn du dir den klassischen Retail anguckst. Also ich meine, Apple, die haben das gut im Griff, aber wenn du so durch den Laden gehst, dann hast du ja auch ganz häufig auch die Situation, du fragst dann eben halt nach einem anderen Teil in einer anderen Größe und bekommst dann so die Antwort, ja, nee, nur das, was da hängt, mit der Betonung auf hängt.
Ja, genau.
Ja, auch immer spannend. Also,
ja, genau. Ja. Nein, genau. Und auch die ganze Kette dann gar nicht abgebildet wird. Das kann sein, dass zwar das Stück nicht mehr da hängt, aber in unserem Lager oder auch im Lager etwas weiter entfernt, aber da ist und ich es direkt heimschicken könnte. Das sind ja so triviale Sachen, die der Kunde ehrlich gesagt aber auch erwartet mittlerweile. Also ich glaube schon, das Verständnis der Kunden schwindet. Weil ich glaube, du, also Privatperson, jeder von uns spielt ja mit den neuen Technologien mittlerweile auch ein bisschen rum. Also nicht nur jetzt mit dem Handy, sondern auch mit ChatGPT, haben sicher jetzt alle schon mal rumgespielt und so weiter. Dann stell dir mal vor, jetzt wechsle ich zwar wieder in den Kundendienst, aber jetzt bekommst du da ein Massenmail oder auch eine klassische Antwort, die du einfach siehst, das ist sowas von Masse generiert und gar nicht individuell. Dann schwindet langsam einfach das Verständnis der Kunden, die sagen, hey, aber das geht doch besser, ich habe es ja selbst schon ausprobiert. Und das könnte schon ein relativ großes Problem werden für die Reputation.
Ja, nee, bin ich absolut bei dir. Wenn wir uns jetzt mal so ganz allgemein eigentlich so das Thema der Softwareentwicklung anschauen, also wir sind ja momentan also mit diesen ganz großen Trends quasi auch konfrontiert, auf der einen Seite AI, Generative AI, auf der anderen Seite Datenschutz. Was beschäftigt euch gerade so ganz besonders? Also was ist das, wo du sagst, da ist unsere Organisation wirklich mit Hochdruck dran zu entwickeln, respektive auch neu zu denken vielleicht?
Ja, jetzt vielleicht neu denken, jetzt vielleicht nicht gerade, aber mit Hochdruck dran ist für diese Fokusbranchen, die wir haben. Wir nennen das eine Industry Cloud. Und was wir darunter verstehen, sind eigentlich drei Kernelemente. Einerseits, dass wir die branchenspezifischen Prozesse, Customer Journeys, bereits mit dem Produkt mitliefern können. Also was ist so eine typische Antragsprozess oder eben auch so die klassischen NPS-Themen, dass die einfach schon mal mit dem Produkt da sind. Dann aber auch ein branchenspezifisches Ökosystem. Gerade das Thema Vernetzung, Ökosystem in andere Systeme rein oder in andere Anbieter rein, ist etwas sehr Wichtiges, was aber auch branchenspezifisch ist. Und das Dritte, was ist angetönt, Datenschutz, wir nennen es jetzt mal ganze Regulatorik, weil in unserer Fokusbranchen halt Regulatorik sehr, sehr wichtig ist. So dass wir das alles out of the box als Teil einer Versicherungs- oder Banklösung mit anbieten können. Das beschäftigt uns stark oder da investieren wir sehr viel in die Entwicklung. Und da kommen natürlich all die Buzzwords mit vor. Also wenn wir über AI reden, AI ist etwas super Wichtiges, übrigens auch nicht wahnsinnig Neues jetzt in dem Kontext, aber vieles geht jetzt halt. Aber was da das Entscheidende ist, hier eigentlich wirklich auch die Industrialisierung, wenn man so will. Also sprich, wie kann ich das im Unternehmen drin verwenden? Also nicht einfach irgendwo ein AI-Prototyp, dass ich irgendwo da mal ein Mail schön kategorisieren konnte, sondern dass das durchgängig einfach völlig harmonisch in die Prozesse eingefügt wird, um Entscheide zu automatisieren, um Vorhersagen zu tun, um vielleicht aber auch die richtigen Angebote im Kunden zu machen. Das sind keine neuen Buzzwords, ganz ehrlich gesagt. Yeah. Aber dass es jetzt wirklich homogen in diese Prozesse eingebaut werden kann, das ist jetzt auch möglich. Mit auch ganz verschiedenen Ausprägungen. Was meine ich damit? Das ist etwas Wichtiges für unsere Kunden. Als Beispiel ChatGPT. Meines Wissens bei Banken in der Schweiz schwierig, das zu verwenden. Gibt aber sehr adäquate Open-Source-Modelle, die ähnlich gut sind, vor allem wenn man sie vielleicht noch ein bisschen trainieren kann auf den Kontext. Ja. Und diese Flexibilität, oder ich kann es vielleicht noch mal anders zusammenfassen, jetzt war es etwas kompliziert, sorry, aber die Flexibilität zu sagen, ich will es durchgängig in meinen Prozesse eingebunden haben und ich will aber auch flexibel sein, weil heute ist vielleicht ChatGPT gut, morgen ist ein Open-Source-Modell besser und übermorgen ist noch was anderes besser, dann kann ich nicht immer wieder alles umbauen. Ich will das einfach im Hintergrund quasi austauschen, niemand merkt was davon. Da brauche ich volle Flexibilität, weil täglich kommen neue Modelle, neue Möglichkeiten und die müssen seamless quasi so integriert werden können in die Abläufe und Prozesse, die ich habe als Unternehmen.
Das heißt, die Prozesse sind im Prinzip, ich sag mal, programmiert, die sind vorgedacht und was die Logik dahinter ist, das kann man dann entsprechend austauschen, je nach rechtlichen Anforderungen, nach Funktionalität, nach Möglichkeiten, ja. nach Schnelligkeit. Das ist ja auch wieder ja. spannend.
Und der große ja. Unterschied, schau, ich kann dir ein Beispiel nennen, da kommt ein, bleib mir beim Kundendienst, oder? Du bekommst ein E-Mail ja. rein als Versicherung und der Kunde meldet einen Schaden an seinem Fahrzeug. Diese E-Mail zu erkennen, dass es um einen Schaden geht, das können viele. Das ist nicht so schwierig. Mhm. Mhm. So, aber jetzt das eingebaut in die Prozesskette heißt, wir erkennen automatisch den Kunden, der Prozess Schadensabwicklung ist automatisch gestartet. Mhm. Es ist auch herausgefunden worden und jetzt kommt es eben, um welches Auto geht es wahrscheinlich? Weil wir haben ja. ja die Kundendaten, die Versicherungsdaten. Also können wir sagen, es ist wahrscheinlich dieses Auto. Wir wissen auch somit, was ist der Versicherungsschutz? Ist so ein Parkschaden mit drin oder nicht? Das macht mhm. alles das System automatisch im Hintergrund. Wir mhm. können auch noch gleich Verkaufsempfehlungen einblenden, weil aufgrund mhm. der Kundendaten, des Fahrzeugdaten, des Unfallorts und so weiter und so fort, können vielleicht noch zusätzliche Verkaufshinweise oder zusätzliche Versicherungshinweise angeboten werden. Automatische Antwortschreiben wird generiert, mhm. auch abhängig von den Kundendaten. Und dann wird das Schreiben und der Schadensprozess und so weiter. Also ich kann den ganzen Prozess eigentlich automatisieren. Das machen mhm. jetzt einige Kunden noch nicht, weil man dann schon noch drauf schauen möchte, das Vertrauen vielleicht noch nicht ganz da ist. Aber mhm. es ist alles vorbereitet. Und da kommt, glaube ich, das, was ich meinte mit der Seamless oder mit dieser Integrationsform. ChatGPT kann das zum Beispiel nicht, die haben die Kundendaten nicht.
Ja, yeah. ja. Yeah. Und, besser gesagt, sollten sie nicht haben.
Ja, hoffentlich nicht, ja genau. Yeah, yeah. Und da gibt es zum Beispiel eben Open-Source-Modelle und wenn man die kombiniert mit eben den Kundendaten von einem CRM zum Beispiel, dann können plötzlich wirklich mächtige Funktionen entstehen, die eben nicht mhm. einfach nur etwas Text generieren ist, sondern wirklich auf den Kunden zugeschnitten. Und dann bekommt ein wichtiger Trend, den ihr ja auch lange propagiert habt, die Hyperpersonalisierung, die yeah. bekommt jetzt nochmals ganz einen anderen Touch. Oder weil stell dir vor, diese Geschichte, die ich erzählt habe, jetzt mit dem E-Mail-Antwort, mhm. der Schaden ist erfasst, alles automatisiert passiert. Ich kann da noch einen Link reintun, wo der Kunde den Schaden verfolgen kann, also die Schadensabwicklung. Mhm. Mhm. Und diese Landingpage, die ist in Echtzeit generiert für den Kunden. Also sprich, ja. aufgrund der Kundendaten, das richtige Kundenbild, vielleicht auch die richtigen Hinweise, die Vertragssituation. Und der Kunde hat das Gefühl, das ist einfach ein Portal eines Versicherung, yeah. oder? Der sagt, oh, das ist noch gut, das passt noch. Dabei ist es einfach eine Landingpage, die in Echtzeit genau für den Kunden halt jetzt gerade gemacht wurde. Yeah.
Ist wahrscheinlich auch gerade im Versicherungsumfeld eine wichtige Geschichte, weil was uns aufgefallen ist, wir haben ja einen starken Research-Schwerpunkt an der Hochschule auch zum Thema Insurance, dass die Versicherung ist ja für den Kunden quasi ein Fremder. Und das ist eigentlich interessant. Also er hat einen Abschluss, er hat dann 5, 6, 7 Jahre keinen Schaden, dann hat er einen Schaden und muss im Prinzip alle Systeme neu kennenlernen. So, und da hilft natürlich so eine Kombination aus Analytics und Automatisierung im Sinne einer personalisierten Website, wo er im Prinzip gar nicht in die Situation kommt, ein System großartig kennenzulernen und Funktionalitäten kennenzulernen. Gilt dann natürlich auch für die Sprache beispielsweise, nicht? Also,
auch, ja, genau. Aber eben auch das Thema Portal sonst, oder? Also du hast ja sicher nicht dein Login, kennst du nicht mehr auswendig für deine Versicherung, oder?
Schlimmste ist der zweite Schaden dann, also 7 Jahre später. Dann sieht das alles wieder anders aus. Also der Kunde ist bei Versicherungen ein Fremder, ganz anders als bei einer Bank oder beim favorisierten Retailer.
Ja, absolut.
Es ist wirklich, wirklich spannend,
wie sich die. Ja, und du willst natürlich als Kunde eigentlich auch nichts mit deiner Versicherung zu tun haben. Also, das ist ja auch noch, kommt noch dazu. Es ist ja kein emotionales Produkt, wo du jetzt unbedingt. Mhm. Also, ich nicht falsch verstehen, ich habe meine Versicherung sehr gerne, aber ja, das ist halt, kommt selten vor und du bist nicht da der Kunde jetzt als solches, ja.
Ganz was anderes. Mir ist aufgefallen, dass bei euren Community-Events, aber auch beim Summit jedes Jahr, die Atmosphäre bei euch wesentlich familiärer ist als bei anderen Softwareunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Gespräche sind immer ein Stück weit vertrauensvoller und spannenderweise komme ich so als Null-Software-Kenner recht leicht ins Gespräch über fachliche CX-Weiterentwicklung. Woran liegt das deines Erachtens nach? Sind das einfach andere Leute als bei anderen Softwarefirmen? Also zieht ihr speziell stark Leute an?
Gute Frage, ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, was uns wichtig ist, und das das trifft, glaube ich, dann bei unseren Kunden auch halt ins Herz, ist, wir finden, die Kombination aus Menschen und Software macht es aus. Das gilt für uns selbst auch, für BSI. Also das gute Software ist super und das ist wichtig und da sind wir natürlich, da haben wir auch unsere große Leidenschaft da, das haben wir große Freude an toller Software. Uns ist aber auch bewusst, dass eben die Kombination mit ja, tollen Menschen, wenn ich das so sagen darf, das ist das, was BSI ausmacht. Und ich finde eben auch, bei Kunden ist es genau gleich. Wir haben so tolle Kunden, so tolle Menschen, wo es einfach Spaß macht, zusammen zu arbeiten und Ideen zu spinnen, wo könnten wir noch alles hingehen. Wir beziehen unsere Kunden ja sehr stark auch in unsere Produktentwicklung mit ein, um genau eben auf Augenhöhe hier zu diskutieren, wohin sollte es gehen. Jetzt nicht mal nur so die, sagen wir mal, die High-Level-Trends, sondern halt sehr konkret auch für wirklich den täglichen Nutzen, was könnten wir noch verbessern an der Software. Und das, was für BSI gilt, Menschen und Software, die Kombination macht es aus. Ich denke, das passt auch für unsere Kunden. Und wenn wir dann so zusammenkommen an einem Event von BSI, zum Beispiel unser Customer Summit, ja, ich glaube, dann spürt man das definitiv. Ja. Dieser Wille nach einer Kundenzentrierung, unsere Kunden in den Vordergrund zu stellen, das haben aber auch unsere Kunden. Vielleicht haben sie deshalb auch BSI gewählt. Und dann passt das gut zusammen, ja.
Ja, ich mache ja auch so ein bisschen CX-Foresighting mit dem Trendradar. Worauf dürfen wir uns denn in Zukunft von euch freuen oder anders? Wie macht ihr in Zukunft das Leben von Mitarbeitenden und Kunden besser?
Ja, ich würde vielleicht mal aus Kundensicht, also aus Endkundensicht denken. Und da, ich glaube, das sind für mich drei Dinge sehr relevant. Ich als Kunde wäre gerne persönlich bedient oder betreut. Weil ich teile ja viele meiner Daten mit einer Bank. Und ich erwarte auch, dass die Daten auch verwendet werden. Also die ich geteilt habe. Ich habe ja gesagt, ich habe zwei Kinder, ich habe gesagt, ich bin verheiratet und so weiter. Also bitte verwendet die Daten und macht mir auch entsprechend Angebote oder Services. Und die will ich persönlich haben. Das, glaube ich, ist zwar nicht nur jetzt mein persönlicher Trend, sondern ich glaube schon auch, dass viele in der Gesellschaft quasi die Endkunden das Gefühl haben, dass man persönlich betreut werden möchte. Hat ja auch mehrere Emotionen drin. Der zweite Punkt ist, ich erwarte Prozessexzellenz. Ich glaube, heutzutage ist es wichtig, dass eine Bank, Kontoeröffnung, das muss einfach funktionieren. Ich kann damit nicht viel gewinnen, ich kann aber viel verlieren damit. Und es geht nicht darum, dass er gut ist, sondern meine Ansprüche wären da, es muss exzellent sein. Ich will ja die beste Bank, ich will ja nicht irgendeine Bank, ich will die beste. Also muss er exzellent sein. Und das Dritte, ich glaube, das braucht es immer im Leben, ist eine Prise Überraschung. So, das ging jetzt aber schnell. Kontoeröffnung ging nicht nur 3 Tage, sondern es waren ein paar Sekunden da, als Beispiel. Oder, die haben an mich gedacht, oder? Eine Versicherung schickt mir ein SMS, du, lieber Kunde, bei dir ist eine Unwetterwarnung, willst du nicht deine Chancen hochziehen? Oder ich habe nämlich gedacht, das ist aber nett von denen. Also persönlich, exzellent und sogar noch überraschend. Und wenn ich die drei Sachen kombiniere und jetzt umwälze, was bedeutet das für ein Unternehmen, für eine Bank, für ein Retail? Persönlich bin ich, dass das funktioniert, brauchen wir Daten. Ja. Und die Daten im Unternehmen so aufzubereiten, dass es eine Sicht auf die Kunden gibt, eine Wahrheit, eine Aktualität und das möglichst real-time, das ist noch recht herausfordernd, aber das ist wichtige Grundlage, damit ich überhaupt persönlich meine Kunden ansprechen kann. Das zweite ist quasi die Exzellenz, sind die Prozesse. Du kennst das sehr gut. Ich glaube, da haben Kundendienste der Vergangenheit das vorgemacht, diese Prozessführung, Schritt für Schritt, was ist zu tun, wer darf was wann tun. Aber diese Prozesse eben nicht nur im Kundendienst zu haben, sondern über das ganze Unternehmen, über alle Kanäle hinweg, ist etwas Wichtiges. Und ich glaube, dass eben die Überraschung funktioniert, braucht es Intelligenz. Künstliche Intelligenz zum Beispiel, damit wir eben auch proaktiv vielleicht etwas auf den Kunden ansprechen können oder vielleicht auch reaktiv einfach gut agieren können. Also wenn wir quasi das persönliche exzellent überraschend übersetzen für Unternehmen, dann glaube ich, ist es Datenprozesse und Intelligenz. Und das wiederum für die Anwender, die auch natürlich eine sehr wichtige Zielgruppe sind, ist es, dass wir die Software für die Menschen machen und für die Anwender und nicht die Anwender, die die Software bedienen. Es soll eine Unterstützung sein. Und glaube, wenn wir das so alles miteinander verbinden, aus Kundensicht, aus Unternehmenssicht, aus Mitarbeitersicht, dann gibt das hoffentlich ein schönes Bild.
Ich glaube, das war ein ganz wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, dass du bei uns warst, lieber Markus. Und ich freue mich auf die nächsten Interaktionen mit euch und auch auf die nächsten Verblüffungen und Überraschungen, die ihr mit eurer Software bieten werdet. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Danke dir. Ciao.
Tschüss, Nils.